SRF 2 Kultur.
Jeder Mensch braucht Informationen und die holt man sich heute meistens im Internet. Aber was ist mit denen, die nicht gut Deutsch können, Mühe mit dem Lesen haben oder generell mit der Sprache? In der Schweiz sind rund 800.000 Erwachsene von Leseschwäche betroffen, je nach Quelle sogar noch mehr. Die Webseite nachrichtenleicht.de will da helfen. Thomas Hägler hat sich die Seite angeschaut und sich die Nachrichten angehört.
Ein amerikanischer Geheimdienst hat ein riesiges Computerprogramm. Das ist vor einigen Wochen bekannt geworden. Das Programm heißt PRISM. Damit werden auch in Europa viele Bürger belauscht.
Kurze Sätze, eine Aussage pro Satz, kein Konjunktiv, keine abstrakten Begriffe und Fremdwörter. Das sind Nachrichten in einfacher Sprache, zu lesen und auch zu hören seit Beginn des Jahres 2013 auf nachrichtenleicht.de. Die Webseite wird von der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks gemacht. Die ist sonst bekannt für anspruchsvolle Inhalte. Hier aber erklären sie einmal pro Woche das Weltgeschehen so einfach wie möglich für Menschen, die mit den herkömmlichen Informationsangeboten in Zeitung, Radio oder Fernsehen nicht klarkommen. An dem Angebot erfreuen sich aber nicht nur Menschen mit Leseschwäche, erklärt Marco Bertolaso, Nachrichtenchef beim Deutschlandfunk.
Wir bekommen Rückmeldungen, an die wir gar nicht gedacht haben. Menschen aus Brasilien, die Deutsch lernen, Menschen aus Osteuropa, die irgendwann mal in der Schule Deutsch hatten und sagen, das ist jetzt genau das Richtige für mich. Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die sagen, ich habe zwar die normale Schule absolviert, aber trotzdem komme ich bei der Tagesschau nicht mit. Vielen Dank für dieses Angebot.
Das junge Angebot hat Erfolg. Trotzdem ist der Zugang für Menschen mit Lesedefizit nicht immer einfach. Bereits für den Umgang mit dem Internet wird ein bestimmtes Maß an Expertise vorausgesetzt. Und es braucht oft persönliche Unterstützung. Außerdem sei eine gemeinsame Nutzung erfolgreicher als rein technische Hilfsmittel, erklärt Mike Philipp vom Zentrum Lesen der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch.
Wir wissen einfach aus der Forschung, obwohl es immer heißt, Lesen sei so eine einsame Tätigkeit, aber eigentlich alles, was wir beim Lesen so können und erwerben, das erwerben wir in aller Regel zunächst mal in sozialen Kontexten. Wenn all das gegeben ist, dann hat man wesentlich bessere Chancen, als wenn man eben jemanden allein vor einen Rechner setzt und ihm ein angepasstes Angebot gibt.
Die Webseite Nachrichtenleicht ist so ein angepasstes Angebot. Dass sie nur ein weiterer Baustein für Menschen mit Leseschwäche sein kann, dessen ist sich auch Marco Bertolaso bewusst.
Wir wollen ja nicht sagen, da gibt es bestimmte Gruppen, die haben Schwierigkeiten und für die machen wir jetzt leichte Kost, sondern wir wollen die großen Fragen dieser Zeit, ob das nun der Syrien-Konflikt ist, ob das die Spitzel-Affäre ist, die wollen wir so erklären, dass diese Menschen es auch verstehen können.
Fest steht, beides ist wichtig, um mit der Leseschwäche umzugehen. Sprachlich einfachere Texte und pädagogische Leseförderung. So oder so wären weitere wichtige Angebote in einfacher Sprache zu begrüßen, etwa einfach formulierte Beipackzettel für Medikamente, Verträge oder wichtige Webseiten. Die englische Version von Wikipedia hat diesen Schritt bereits gemacht. Über 100.000 Artikel sind schon in Simple English verfügbar.
Die Kulturnachrichten nun auf SRF 2 Kultur. Mein Name Remo Vitelli. Ein Werk von Lukas Cranach dem Jüngeren entpuppt sich als Werk von Lukas Cranach des Älteren. Jahrhundertelang hing ein Bild der Kreuztragung Christi in einer Kirche bei Wittenberg. Das Bild war der Werkstatt Lukas Cranach des Jüngeren zugeschrieben. Weil es nun renoviert werden sollte, hat sich eine Kunsthistorikerin das Bild genauer angesehen und mit bereits bekannten Skizzen verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass es eben kein Werk des Jüngeren, sondern des älteren Cranach sein muss. Dies berichtet heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Star-Sopranistin Annanette Repko glaubt, dass sich durch die Geburt ihres Sohnes ihre Stimme verändert habe. «Sie ist dunkler und auch größer geworden. Ich kann jetzt viel mehr singen», sagte Annanette Repko dem deutschen Nachrichtenmagazin «Focus». Ihr neues Album «Verdi», unter anderem mit ihrem Rollendebüt als Lady Macbeth, erscheint diese Woche mit der angeblich neuen Stimme der Annanette Repko. Eine Rockgruppe legt sich mit Russland an und dort lässt man sich prompt provozieren. Russland hat scharf reagiert auf die Schändung seiner Nationalflagge durch die amerikanische Rockgruppe Bloodhound Gang. Das Land droht den Musikern nun mit einem Strafverfahren. Politiker verlangen eine harte Strafe. Einer der Musiker hatte bei einem Konzert in der Ukraine mit der russischen Fahne unanständige Gesten gemacht. Dazu hat sich nun sogar schon der russische Kulturminister geäußert und er hat ein geplantes Konzert der Bloodhound Gang in Russland verboten.
Musik unter freiem Himmel im Innern eines Burghofes. Anlässlich der Kiboriade finden im Hof des mittelalterlichen Schlosses in der Nähe von Winterthur jeden Abend Konzerte statt. Morgen Dienstag steht etwas ganz Besonderes auf dem Programm. Ein multikultureller Abend mit alter Musik aus Ungarn um 1700. Moritz Weber berichtet.
Es ist ein exotisches Repertoire, auf das sich Thomas Wimmer und das von ihm gegründete Ensemble Accentus Austria spezialisiert haben. Nicht einfach alte Musik, sondern traditionelle Volksmusik und speziell Barockmusik, die Elemente aus der Volksmusik aufgreift. Im aktuellen Programm Serenata Hungarica liegt der geografische Fokus auf Osteuropa und dem Orient. Und die Musik von dort fasziniert nicht nur den Gambisten Thomas Wimmer, sondern seit jeher auch die abendländischen Komponisten.
Zu allen Zeiten war man immer auf der Suche nach etwas Besonderem, etwas, das man nicht kannte, der Reiz des Fremden. Und hier waren es vor allem die Klänge, die ja stark von der orientalischen, von der osmanischen Musik beeinflusst waren, die immer wieder Komponisten in ganz Europa fasziniert und inspiriert hatten. Und es finden sich schon während des 16. Jahrhunderts Stücke in lauten Tabulaturen oder anderen Manuskripten, die eben verschiedene Melodiezüge zitieren.
Es sind Zitate zum Beispiel aus der Musik der Heiduken. Das waren oppositionelle Wegelager und Plünderer, also quasi die Robin Hoods des 15. und 16. Jahrhunderts während der osmanischen Besetzung in Osteuropa. Und diese Heiduken pflegten eine charakteristische Tanzmusik.
Heidukentänze. Die wurden vor allem scheinbar von Lautenisten sehr gern aufgenommen, wobei das da gar nicht unbedingt immer bestimmte Melodien waren, sondern eine bestimmte Klangwelt, die wieder hier ins Leben gerufen wurde.
Diese wilde und etwas verruchte Heidukenmusik, wie auch traditionelle ungarische Musik, sind nicht nach Dur- und Moll-Tonarten organisiert, sondern nach Modi. Und auch die Rhythmik wirkt für Mitteleuropäer exotisch.
Das sind teilweise Rhythmen, die wir auch in der modernen klassischen Musik eben wenig kennen. Wir sind gewohnt, hauptsächlich in Zweier- oder Dreier-Unterteilungen zu denken. In diesen orientalischen Musikrichtungen gibt es sehr oft 7/8, 9/8, 11/8 oder gemischt.
Mit ihrem Programm wollen die Musiker einen Überblick über die verschiedenen Musikströmungen präsentieren, die im 17. Jahrhundert im damaligen ungarischen Gebiet zu hören waren. Ein großes Spektrum von Wiener Barockrepertoire über osmanische Musik bis zu quasi rein ungarischer Musik aus Transsilvanien.
Interessanterweise werden gerade in Transsilvanien teilweise heute noch in der Volksmusik Melodien gespielt, die man in Kodizes des späten 17. Jahrhunderts findet.
Weiß Thomas Wimmer aus der Zusammenarbeit mit den ungarischen Musikern Tomasz Kis und Kalman Bolog, zwei Experten für traditionelle ungarische Musik. Sie treten bei der Serenata Hungarica auch auf. Neben Musik werden passende Texte rezitiert und es gibt auch Tanzeinlagen in traditionellen Kostümen. Multikulti par excellence, das fasziniert Thomas Wimmer.
Es ist der Reiz dieser Kombination aus den verschiedensten Einflüssen. Es ist weder europäische Musik im Sinn von europäischer Barockmusik, noch ist es wirklich osmanische, orientalische Musik. Es ist irgendetwas dazwischen. Es ist rhythmische Musik, es ist lebhafte Musik. Viel mehr braucht man nicht.
Ja, und wenn Ihnen diese Musik gefällt, von diesem Programm gibt's auch schon eine CD mit dem Titel Serenata Hungarica, eine Aufnahme mit dem Ensemble Accentus Austria, erschienen 2012 bei der Deutschen Harmonia Mundi. Wir schauen nochmals zur Kyburg. Nach einem Abend mit volkstümlichen ungarischen Klängen sind übermorgen Mittwoch am Abschlussabend der diesjährigen Kyburgiade wieder ganz vertraute Töne zu hören. Mozart steht auf dem Programm, unter anderem das Mozart-Requiem. Allerdings in der weniger bekannten Fassung für Streichquartett und vor allem begleitet von Tänzerinnen und Tänzern. Aber wie tanzt man eine Totenmesse? Stefan Görner, Cellist und Organisator der Kyburgiade, meint, Tanz und Trauer passten eigentlich gut zusammen.
Dann kann es durchaus sein, dass man auch das Gefühl hat, man muss sich irgendwie bewegen, sei es wandern, sei es einfach hinausgehen, hinausrufen auch. Und irgendwo dieses Gefühl kann man im Tanz mit Sicherheit sehr gut ausdrücken.
Und besonders gut eigne sich die Requiem-Version für Streicher, die 1828 der Mailänder Arzt und Hobbykomponist Peter Lichtenthal geschaffen hat.
Da kann man losgelöst vom Text und damit natürlich vom strengen Konzept einer Totenmesse den Kirchenraum verlassen. Es erschließt sich dabei eine Welt von sehr, sehr lebendigen Gefühlen, wie zum Beispiel Angst, Zorn, Wut oder was kommen in den Sinn, Leidenschaft, Resignation, Frieden, Erlösung, Liebe und Vergebung. Und für mich einfach, wenn es heißt, dass im Leben der Tod enthalten ist, dann ist auch umgekehrt für mich im Tod das Leben enthalten und die Musik des Requiems daher so unglaublich lebendig.
Stefan Görner, Cellist und Mitglied des Carmina Quartetts, das übermorgen zum Abschluss der Kyburgiade mit Mozarts Requiem auftritt und mit Mozarts Klarinettenquintett in A-Dur, bei dem auch die Klarinettistin Sabine Meyer mit von der Partie sein wird. Beide Stücke werden von Tänzern begleitet.
Das Museum der unnützen Dinge.
Wir bewahren unzählige Dinge auf im Keller, auf dem Estrich, in der untersten Schublade des Schreibtischs, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Sie aber einfach wegzuwerfen, bringen wir auch nicht übers Herz. Warum eigentlich nicht? Dieser Frage geht SRF 2 Kultur in einer Sommerserie nach. Und heute erzählt uns Gesellschaftsredaktorin Angelika Schett, weshalb sie eine alte Wachsgans einfach nicht los wird.
Von wegen unnütz, mein Gänschen aus Wachs trägt einen kleinen Docht auf dem Kopf. Es könnte also feurig werden auf dem Ganskopf. Jedoch nie wäre ich auf die Idee gekommen, die Gans einer Kerze gleich einfach anzuzünden und abzubrennen. So liegt oder lümmelt sie unangetastet seit 17 Jahren einfach auf meinem Nachttisch herum. Manchmal lehne ich sie an ein Buch oder an die Wand, was nie lange hält. Ich bekam die Ganskerze vor 17 Jahren von meiner damals 5-jährigen Tochter geschenkt. Sie überreichte sie mir in verknubbeltem Geschenkpapier. Als ich sie in der Hand hielt, wusste ich, was es geschlagen hatte. Man mag es gendermäßig etwas anstößig finden, aber ich nannte meine Tochter in besonders innigen Momenten mein Gänschen. Warum? Als sie noch recht klein war, aber durchaus selbstständig gehen konnte, schob sie auf Schritt und Tritt ihre kleine Hand in meine. Manchmal pirschte sie sich von hinten heran, manchmal überraschte sie mich von der Seite. Aus jeder anderen Hand riss sie sich weg, um wieder an meiner zu sein. Ich gedachte der Graugänschen, die der Verhaltensforscher Konrad Lorenz auf sich prägte. Gleich nachdem sie geschlüpft waren, bot er sich ihnen statt der Gänsemutter als Bezugsperson an, worauf die kleinen Graugänse bindungswillig reagierten. Fortan watschelten sie hinter ihm her. Diese Geschichte erzählte ich meiner Tochter in unzähligen Variationen. Glücklicherweise schob sich kein Verhaltensforscher zwischen uns, aber zugunsten unserer Verbindung war ich gerne die Gans und sie mein Gänschen. Als sie mir die Wachsgans weiß, mit der Zeit sinnigerweise etwas angegraut, mit gelbem Schnabel, zwei Kessen, schwarzen Augen und einem schwarzen Band um den Hals überreichte, wusste ich, dass sie diese ganze Geschichte irgendwie verstanden hatte. Die Gänschenzeit lag bereits damals in dieser Form hinter uns.
Das Museum der unnützen Dinge, in welchem Redaktorinnen und Redaktoren von SRF 2 Kultur überflüssige Dinge ausstellen, ist auch im Internet zu finden auf srfkultur.ch. Was gilt eigentlich als seriös? Ein Wissenschaftler macht sich Gedanken über Wissenschaftsbetrieb und Öffentlichkeit. Wie viel darf und soll er in der Öffentlichkeit sagen, auch wenn er sich als Wissenschaftler nicht immer ganz sicher sein kann? Um solche Fragen geht es in einem Interview mit dem Islamwissenschaftler Reinhard Schulz heute in den Zeitungen der Nordwestschweiz, Remo Vitelli.
Schulze ist Professor an der Universität Bern und wegen seines profunden Wissens über die arabischen Länder immer wieder ein gefragter Gesprächspartner der Medien. Doch dies wirft eben auch Probleme auf, wie Schulze erklärt. Mindestens dann, wenn er Prognosen stellt, zum Beispiel zur politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Ägypten wie heute. Denn Prognosen sind ja immer auch Mutmaßungen und deshalb nicht wissenschaftlich streng genommen. Er gebe deshalb eigentlich wieder besseres Wissen solche Prognosen ab, sagt Professor Schulze. Aber, Zitat, solange Prognosen nur als Möglichkeiten oder allenfalls als Wahrscheinlichkeiten formuliert werden, geht dies. Zudem denke ich, dass es zu den Pflichten der Wissenschaft gehört, ihre Erkenntnisse der Gesellschaft auch in der Form anzubieten, die die Gesellschaft erwartet. Ich muss verallgemeinern und vereinfachen. Das in einer Art und Weise, die aus akademischer Sicht ganz und gar unmöglich ist. Wie ich etwas in der Medienöffentlichkeit sage, ist für die akademische Welt bisweilen untragbar. Und weiter sagt Reinhard Schulze, nichtsdestotrotz muss man versuchen, ein Gegengewicht zum öffentlichen Diskurs darzustellen, bei dem zu schnell falsche Schlüsse gezogen werden. Es ist eine Zwitterrolle zwischen öffentlicher Experten- und Akademikerrolle. So zu lesen heute in der Aargauer, Solothurner und Basel Landschaftlichen Zeitung.
Und die Neue Zürcher Zeitung macht sich heute an die Entzauberung eines Vorzeigemodells. Es soll die Demontage der Teilzeitarbeit sein.
Ja, Teilzeitarbeit gilt ja allgemein als ein Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter. Doch das stimmt offenbar nur bedingt. Es sei, so schreibt die NZZ, ausgerechnet die Teilzeitarbeit, welche zur Benachteiligung der Frauen beitrage. Und das kommt so, ich zitiere, mit einem Teilzeitpensum ist eine Karriere nur schwer möglich. In leitenden Positionen gibt es weniger Teilzeitbeschäftigte als bei Angestellten der tieferen Hierarchiestufen. Der Arbeitsplatz ist außerdem weniger sicher, da ein Teilzeiterwerbstätiger eher entlassen wird als ein Vollzeitarbeitender. Zudem ergeben sich Nachteile bei AHV, Pensionskasse und Unfallversicherung. Und weil überdurchschnittlich viele Frauen Teilzeit arbeiten, seien sie eben auch überdurchschnittlich von diesen Nachteilen betroffen. Teilzeitarbeit von Frauen ist eine Mitursache der weiblichen Untervertretung in Kaderpositionen sowie der Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern. Ein klares Verdikt also der NZZ, die offenbar hier versucht, eine Debatte anzustoßen.
Er ist berühmt für seine Familienromane, der amerikanische Star-Autor Jonathan Franzen. Mit Weiter weg legt Franzen jetzt einen neuen Band Essays vor. Gepflegt kritische Texte, gewürzt mit einer subtilen Prise Humor und in Portionen genossen die perfekte Sommerlektüre. Ein Buchtipp von Franziska Hirsbrunner.
In den Tagen, in denen man reisend unterwegs ist oder es zu Hause hitzebedingt etwas geruhsamer angehen lässt als sonst, kommen Jonathan Franzens Essays gerade richtig. Als Einladung, ein bisschen zu lesen, das Buch nach ein paar Seiten sinken zu lassen und den eigenen Gedanken nachzuhängen. 21 Texte sind es im Umfeld der Romane, die Korrekturen und Freiheit entstanden. Literarische Nebenprodukte also. Aber Franzen wäre nicht Franzen, wenn er nicht auch in diesen die Messlatte hochsteckte. So ist es eine Freude zu lesen, mit welchem Scharfsinn er Zivilisationskritik betreibt, gegen alle Art von Dummheit krantelt, besonders gerne gegen grassierende Technikgläubigkeit und ineffektiven Naturschutz, wie er Beziehungssysteme seziert, vorzugsweise Familie und Ehe, wie er seine Lieblingsautoren, das Lesen überhaupt verteidigt und das Schreiben sowieso, wieder alle Vernunft und die Ansprüche des Buchmarkts, und wie er bei alledem sich selbst und damit natürlich auch uns immer wieder auch auf die Schippe nimmt. Es sind sprachlich ziselierte, ungeschönt persönliche Texte, die Widersprüche mutig stehen lassen. Vielleicht deshalb inspirieren sie so sehr zum Nachdenken, abgesehen davon, dass sie manches an eigenen Erinnerungen anzustoßen vermögen. Das liegt dann wohl an Franzens Offenheit und Ehrlichkeit, auch da, wo es für ihn nicht sehr vorteilhaft ist. Ziemlich unvorteilhaft zum Beispiel und auch ziemlich genial, der Titel-Essay Weiter weg. Franzen hatte schon vor einigen Jahren und aus heiterem Himmel eine Liebe zu Vögeln entwickelt. Mitten in einer Lebenskrise macht er sich auf zu der einen der beiden Robinson-Inseln im Südpazifik, der unbewohnten und nur schwer zugänglichen. Dort will er ein paar Tage lang in der Einsamkeit zelten, nicht rauchen und trinken, Daniel Defoes Roman wiederlesen und ein Exemplar des inseltypischen, aber seltenen Vogels vor die Linsen seines Feldstechers bekommen. Da geht dann einiges schief und es käme fast zur Katastrophe. Franzen ringt nicht nur tollpatschig mit vom Regen zerfetztem Zelt, undurchdringlicher, gänzlich vogelfreier Natur und glitschigen Felsvorsprüngen, sondern auch mit der Trauer und Wut über den Suizid des Freundes und Lieblingsrivalen David Foster Wallace und den eigenen Gefühlen von Einsamkeit und Nichtigkeit. Beinahe stürzt er ab, zuerst im wörtlichen, dann im übertragenen Sinn. Berührend, wie er einen mitnimmt auf sein Gedankenkarussell rund um die Frage, was Menschen am Leben hält und wie er sich noch einmal vor Foster Wallace verbeugt, zum Beispiel mit dem Satz: Ich begriff, dass der Unterschied zwischen seinem unbeherrschbaren Elend und meiner beherrschbaren Unzufriedenheit darin lag, dass ich mir selbst in der Freude an den Vögeln entkommen konnte und er sich nicht. Jonathan Franzen, Weiter weg, Essays, aus dem Englischen von Bettina Abarbanel, Wieland Freund, Dirk van Gunsteren und Eike Schönfeld, erschienen im Rowohlt Verlag.
100 Sekunden Wissen.
Transparenz ist das Schlagwort unserer Zeit. Alle fordern Transparenz. Politiker, Nichtregierungsorganisationen, Whistleblower, Bürgerinnen und Bürger. Und ja, auch in Unternehmen soll unbedingte Transparenz herrschen. Doch was hat es mit dieser Transparenz eigentlich auf sich? Die Gedanken dazu von Christoph Keller.
Alle wollen sie, alle rufen nach ihr, alle finden sie gut, manche allerdings fürchten sie, die Transparenz. Lateinisch Transparenz, durchsichtig. Edward Snowden, der Mann, der die große Abhöraktion der USA auf allen elektronischen Kanälen öffentlich gemacht hat, er ist der Held der Transparenz und es gibt andere, prominente Whistleblower, die an die Öffentlichkeit treten und Dinge durchsichtig, einsichtig machen, die uns angehen. Eine weltumspannende Organisation, Transparency International, tut nichts anderes als Transparenz einfordern. Bei Finanztransaktionen, bei allen Formen von Regierungstätigkeit und sogar ein lange uneinnehmbares Bollwerk der Geheimniskrämerei, das Bankgeheimnis, ist der Transparenz zum Opfer gefallen. Kein Regierungsmitglied, das ein geheimes Konto in der Schweiz hat, bleibt vor einer Enthüllung verschont. Kein Geschäftsmann, der sich einen Auftrag erschlichen hat, bleibt ungeschoren. Kein Angriff einer Drohne, bei dem Zivilisten zu Schaden kamen, bleibt unbemerkt. Die Transparenz ist die Schwester der Demokratie. Sie fordert Einsicht in die Mechanismen der Macht und das ist gut so. Gut, dass die Transparenz das Ergebnis ist der gesamten Zivilgesellschaft. Und Transparenz ist nur möglich geworden dank dem schnellen Zugriff auf die Informationskanäle dieser Welt mit dem Internet und das ist ein Glück. Wäre also an der Zeit, dass sie Eingang findet als oberstes Prinzip überall dort, wo Macht sich ballt, bei Regierungen, bei internationalen Organisationen, bei Unternehmen. Nicht erst auf Anfrage, nicht erst im Nachhinein, sondern vorausschauend.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.